Ich sehe, dass je länger unsere Zeit wird, desto mehr Gesichter dazukommen. Das ist schön. Manche von euch sind inzwischen angereist. Ich freue mich, dass es mehr und mehr werden hier, und möge der Herr unsere Gemeinschaft untereinander segnen. Und ihr habt bereits zwei Predigten gehört aus zwei Büchern der Bibel, und die waren sehr ähnlich, nicht wahr? Beide ging es darum, dass wir mutig für die Sache Gottes einstehen sollten, dass wir keine Menschenfurcht haben sollten. Und die Frage wurde teilweise schon beantwortet, aber die Frage bleibt im Raum, ja, wie bekämpfe ich Menschenfurcht? Wie gehe ich, oder was soll ich unternehmen, damit ich weniger und weniger Menschen fürchte und Gott mehr fürchte? Und das ist eigentlich die Antwort. Wir müssen Gott mehr fürchten, als wir die Menschen fürchten. Das ist das Gegenmittel zur Menschenfurcht. Und ich möchte einmal aus dem Alten Testament die Schrift gemeinsam mit euch betrachten. Wir wollen das Buch Jeremia aufschlagen, Kapitel 26. Und während ihr Kapitel 26 aufschlägt, sage ich euch mein Hauptanliegen. Ich fürchte, dass in der jetzigen Zeit in Amerika und auch in Europa, dass unsere Verkündigung des Evangeliums so schwach ist, dass das Gewissen von Menschen sehr, sehr selten angesprochen wird. Dass sie einfach keinen Bedarf sehen, Buße zu tun und Rettung bei dem Herrn zu suchen, weil wir keine Not darstellen. Dass sie bekommen nicht mal mit bei unserer schwachen Verkündigung, dass sie in großer, großer Not stehen vor Gott und dass sie seine Rettung nötig haben. Ich werde nie vergessen, wo ich ein Gespräch geführt habe mit einem Engländer, in unserem kleinen Dorf. Da sind sehr wenig Leute in diesem Dorf. Und da wohne ich als Amerikaner, und eine Zeit lang wohnte ein Engländer auch in diesem Dorf. Gibt es Italiener, und es ist ein buntes Dorf. Und der war einmal bei mir zum Besuch, und ich habe gerne mit ihm über den Glauben gesprochen. Und er sagte: Tim, ich verstehe das nicht, wie du in einem Atemzug einmal von Gott als ein Gott der Gerechtigkeit und Zorn und Gerichts reden kannst und auf der anderen Seite von ihm sprechen als ein Gott der Barmherzigkeit und Liebe und Gnade. Er sagte, ich krieg das nicht unter einem Hut. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, es ist ganz einfach. Die Worte Barmherzigkeit und Gnade sind bedeutungslos, wenn es keine Gefahr gibt. Wer braucht Gnade? Jemand, der überführt ist. Jemand, der schuldig vor einem Richter steht, der braucht Gnade. Und er hat es verstanden. Und ich hoffe, dass wir es auch heute verstehen werden anhand von Jeremia. Wir fangen genau mittig in dem Buch an. Da sind 52 Kapitel. Und wir fangen in Jeremia Kapitel 26 an. Und wir lesen das ganze Kapitel zusammen. Im Anfang der Regierung Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah von dem Herrn dieses Wort. So spricht der Herr: Tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, die kommen, um im Haus des Herrn anzubeten, rede all die Worte, die ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden. Lass kein Wort weg. Vielleicht werden sie hören und jeder von seinem bösen Weg umkehren. Dann werde ich mich des Unheils gereuen lassen, das ich ihnen zu tun gedenke, wegen der Bosheit ihrer Taten. Und sage zu ihnen, so spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mich hört, dass ihr in meinem Gesetz lebt, das ich euch vorgelegt habe, und dass ihr auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, die ich zu euch sende, früh mich aufmachend und sendend, aber ihr habt nicht gehört, dann will ich mit diesem Haus wie mit Silo verfahren, und diese Stadt will ich zum Fluch machen für alle Nationen der Erde. Und die Priester und die Propheten und das ganze Volk hörten Jeremia diese Worte im Haus des Herrn reden. Und es geschah, als Jeremia alles zu Ende geredet, was der Herr geboten hatte, zum ganzen Volk zu reden, da ergriffen ihn die Priester und die Propheten und das ganze Volk und sagten, du musst sterben. Warum hast du im Namen des Herrn geweissagt, dieses Haus wird wie Silo werden und diese Stadt wird in Trümmern liegen, ohne Bewohner? Und das ganze Volk versammelte sich gegen Jeremia im Haus des Herrn. Und als die Obersten von Juda diese Worte hörten, gingen sie aus dem Haus des Königs hinauf zum Haus des Herrn und setzten sich in den Eingang des neuen Tores im Haus des Herrn. Da sagten die Priester und die Propheten zu den Obersten und zum ganzen Volk, dieser Mann verdient das Todesurteil, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren eigenen Ohren gehört habt. Jeremia aber sagt zu den Obersten und zu dem ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, gegen dieses Haus und gegen diese Stadt all die Worte zu weissagen, die ihr gehört habt. Und nun bessert eure Wege und Taten und hört auf die Stimme des Herrn, eures Gottes. Dann wird der Herr sich des Unheils gereuen lassen, das er über euch geredet hat. Ich aber, siehe, ich bin in eurer Hand. Tut mit mir, wie es gut und recht ist in euren Augen. Doch sollt ihr eindeutig wissen, dass ihr, wenn ihr mich tötet, unschuldiges Blut auf euch bringt und auf diese Stadt und auf ihre Bewohner. Denn in Wahrheit, der Herr hat mich zu euch gesandt, all diese Worte vor euren Ohren zu reden. Da sagten die Obersten und das ganze Volk zu den Priestern und zu den Propheten, dieser Mann hat das Todesurteil nicht verdient, denn er hat im Namen des Herrn unseres Gottes zu uns geredet. Und es erhoben sich Männer von den Ältesten des Landes, und sie sagten zu der ganzen Versammlung des Volkes, Micha, der Moreschiter, hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zum ganzen Volk Juda gesprochen. So spricht der Herr der Herrscharen, Zion wird zum Acker gepflügt, und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen, und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Haben ihn etwa Hiskia, der König von Juda und ganz Juda, getötet? Hat er nicht den Herrn gefürchtet und den Herrn angefleht, so dass der Herr sich des Unheils gereuen ließ, dass er über sie geredet hatte? Und wir wollen ein so großes Unrecht gegen unser Leben tun? Vers 20 ist ein Einschub bis Vers 23. Damals gab es noch einen Mann, der im Namen des Herrn weissagte, Uriah, der Sohn des Shemaja aus Kirat Jerim, und er weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz wie es die Worte Jeremias taten. Als aber der König Joachim und all seine Heerführer und alle Obersten seine Worte hörten, suchte der König ihn zu töten. Und als Uriah es hörte, fürchtete er sich und floh, und er kam nach Ägypten. Da sandte der König Joachim Männer nach Ägypten, Elnathan, den Sohn des Achbor, und einige Männer mit ihm nach Ägypten, und sie holten Uriah aus Ägypten und führten ihn zum König Joachim, und er erschlug ihn mit dem Schwert und warf seine Leiche auf die Gräber der Kinder des Volkes. Und dann wird die Geschichte fortgesetzt, Vers 24. Doch die Hand Achikims, des Sohnes des Schafan, war mit Jeremia, so dass man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, ihn zu töten. Also hier in diesem Kapitel sehen wir, dass Jeremia dem Herrn gehorsam war. Wir sehen, dass Uriah stand vor demselben König, eine kurze Zeit davor, hat auch gepredigt und er wurde getötet. Und jetzt Jeremia steht in großen Lebensgefahr und Gott sagt ihm, lass kein Wort weg von all dem, was ich dir geboten habe zu predigen. Und er muss vor diesem König stehen, der gerade einem anderen Prophet, Uriah, die gleiche Worte prophezeit hat, umgebracht hat. Und sein Eifer war so groß, dass er sogar geschickt hatte nach Ägypten, um ihn zu fangen und zurückzubringen, um ihn dann töten zu können. Und Jeremia steht vor diesem König und muss mutig das Wort predigen und kein Wort davon weglassen. Das ist der Zusammenhang hier. Das ist etliche Jahre vor der letzten Wegführung und vor der Zerstörung von Jerusalem. Und Jeremia warnt dagegen. Aber zuerst, der erste Hauptpunkt, mit dem ich beginnen möchte heute, ist der geistliche Zustand des Volkes. Es ist interessant, wo predigt Jeremia? Im Tempel. Wir sehen, dass das ganze Volk versammelt sich immer noch im Tempel. Also es ist ein religiöses Volk. Ein Volk, das behauptet immer noch, Gott wohlgefällig zu wandeln. Die behaupten immer noch, eine Beziehung zu Gott zu haben. Wir sehen das hier in Vers 2. Es steht hier, so spricht der Herr, tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, die kommen, um im Haus des Herrn anzubeten. Also sie beten Gott an. Also hier handelt es sich um ein Volk, das immer noch nach Jerusalem geht und in den Tempel geht, um Gott anzubeten. Und in Vers 16 sprechen sie unser Gott und nennen Yahweh ihr Gott. Also dieses Volk war sehr religiös. Es dachte, dass alles zwischen ihnen und dem Gott Israels in Ordnung sei. Sie meinten, dass ihre religiösen Aktivitäten ausreichend waren, um Gott zufriedenzustellen, aber sie haben sich gewaltig geirrt. Sie nennen Gott ihr Gott, obwohl sie voll in der Sünde leben. Sie gehen in den Tempel, um Gott anzubeten, aber Gott schildert in Jeremia ihr sündiges Leben. Und ich möchte euch bitten, Kapitel 7 jetzt aufzuschlagen. Wir lesen die Verse 8 bis 10 oder bis 11. Vers 11 wird euch bekannt. Es wird in Matthäus 21, Vers 13 oder Bezug wird darauf genommen, wo Jesus sagte, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die wussten, dass er diesen Text damit meinte. Jeremia 7, Vers 8. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind errettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben? Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Und wir sehen hier, dass Gott, dass das Volk meinte, dass alles in Ordnung ist. Ihre Herzenseinstellung wird hier klar und deutlich gestellt. Sie gehen in das Haus Gottes und meinen, wir sind gerettet, um all diese Gräuel zu üben. Wir sind errettet, wir haben unsere Eintrittskarte sozusagen, alles ist in Ordnung zwischen uns und Gott. Wir bringen unsere Schlachtopfer, Gott vergibt uns und wir können leben, wie wir wollen. Und das ist die Herzenseinstellung des Volkes zur Zeit Jeremia. Wir sehen in Kapitel 6, Vers 10 und anhand anderer Stellen, dass sie das Wort von sich gestoßen haben. Es steht hier in Vers 10, Kapitel 6, Vers 10, zu wem soll ich noch reden und wen warnen, dass sie hören? Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten und sie können nicht Acht geben. Siehe, das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden. Sie haben kein Gefallen dran. Das heißt, sie wollen das Wort Gottes nicht hören. Und das Gleiche sehen wir in Kapitel 8, Vers 9. Die zweite Hälfte des Verses. Siehe, das Wort des Herrn haben sie verworfen. Und was für eine Weisheit haben sie nun? In Kapitel 9, Vers 12. Und der Herr sprach, weil sie mein Gesetz verlassen haben, das ich ihnen vorgelegt habe und auf meine Stimme nicht gehört und nicht darin gelebt haben, sondern der Verstocktheit ihres Herzens und den Baalen nachgelaufen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben, und sagte, aus diesem Grund werde ich sie richten. Und so wir sehen hier, dass sie das Wort abgelehnt haben, von sich gestoßen, es ist ihnen zum Hohn geworden. Aber dennoch gehen sie in den Tempel und opfern und meinen, es steht, um Gott anzubeten, steht es im Text. Und dann lesen wir in Jeremia 17, 9 und 10, dass das Herz eines Menschen trügerisch ist, dass der Mensch sein eigenes Herz nicht mal verstehen kann. Aber wer kann das Herz verstehen? Und wer forscht das Herz? Gott. Vers 9, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Also Gott kennt unsere Herzen, auch wenn wir uns selbst betrügen. Und so Israel hat sich selbst betrügt. Ihr Herz war trügerisch. Sie meinten, Gott ist zufrieden mit uns. Und sie haben ein sehr falsches Bild von Gott gehabt. Es gibt viele Menschen, die die Hoffnung auf ewiges Leben haben wollen, dennoch wandeln sie in Rebellion gegen Gott, auch in der jetzigen Zeit. Und um diese Hoffnung zu haben und immer noch ein sündiges Leben zu führen, haben sie etwas nötig. Und was ist das? Falsche Propheten. Die das verkündigen, was in den Ohren kitzelt. Sie predigen, alles ist okay. Die predigen Friede, Friede, wenn es doch keinen Frieden gibt. Und das ist die Botschaft dieser falschen Propheten. Wir sehen hier zum Beispiel in Kapitel 5, Jeremia Kapitel 5, Vers 30 bis 31, dass das Volk Freude an falschen Propheten hatten. Diese zwei Verse. Sind kräftig. Kapitel 5, Vers 30 und 31. Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen auf eigene Faust und mein Volk liebt es so. Was werdet ihr am Ende von all dem tun? Das heißt, das Volk liebt Propheten, die sagen, du kannst leben, wie du willst und dennoch errettet sein. Das ist genau das, was zur Zeit Jeremia der Fall war. Wir haben gerade gelesen in Jeremia 7, welche Sünden sie verübt haben. Und dennoch gingen sie in den Tempel und haben Gott angebetet. Die Botschaft der falschen Propheten sehen wir in Kapitel 6, ab Vers 13. Und das wird wiederholt in Jeremia. Es steht hier, und vom Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit. Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Überlegt's euch. Gott sagt, es kommt Zorn. Es kommt Gericht. Und die falschen Propheten sagen, nein, nein, nein. Es kommt kein Zorn. Friede, Friede. Gott ist mit uns zufrieden. Alles ist okay. Alles ist im grünen Bereich. Das ist die Botschaft der falschen Propheten. In Kapitel 8 lesen wir das Gleiche nochmal. Kapitel 8, Vers 11. Eigentlich ab Vers 10. Denn vom Kleinsten bis zum Größten machen sie alle unrechten Gewinn. Vom Propheten bis zum Priester üben sie alle Falschheit. Und den Bruch der Tochter meines Volkes heilen sie oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. In Jeremia Kapitel 14, die Verse 13 bis 15, lesen wir Ähnliches. Kapitel 14, ab Vers 13. Und ich sprach, ach Herr, Herr, siehe, die Propheten sagen zu ihnen, ihr werdet kein Schwert sehen und ein Hunger wird euch nicht treffen, sondern ich werde euch einen beständigen Frieden geben an diesem Ort. Und der Herr sprach zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht beauftragt, auch nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesicht, Wahrsagerei, Nichtiges und den Trug ihres Herzens. Das heißt, die falschen Propheten haben gesagt, auf gar keinen Fall wird Gott Jerusalem richten. Die sagten, das ist der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn. Gott wird niemals zulassen, dass sein Haus gestört wird. Hier sind wir gerettet. Und sie dachten, dass dieser Tempel sie retten würde. Jeremia Kapitel 23, Vers 14. Dieser Vers zeigt die Frucht der falschen Propheten. Aber bei den Propheten Jerusalem habe ich Schauderhaftes gesehen. Ehebrechen und in der Lüge leben Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jede von seiner Bosheit. Und dann steht es hier, sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra geworden. Also die falschen Propheten stärken sogar die Hand der Gottlosen, weil sie sagen, du kannst weiterhin so leben. Es macht nichts aus. Verse 16 bis 18. So spricht der Herr der Herrscharen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch, das Gesicht ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Sie sagen, steht zu denen, die mich verworfen haben, der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben. Und zu jedem, der in der Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie, kein Unglück wird über euch kommen. Das ist die Botschaft der falschen Propheten. Sie schlagen keinen Alarm, sondern machen den Menschen gemütlich in ihrer Sünde. Und jetzt kommen wir zu der Lage hier in Deutschland. Ist es etwas anderes in Deutschland? Überhaupt nicht. In der katholischen Kirche hat man Karneval. Da sind Bilder von Karneval. Ich als Amerikaner wusste gar nicht, was das ist. Hab geforscht, geguckt. Und du siehst, ein Mann sitzt da mit einer Frau auf der linken Knie, auf der rechten Knie, in einer Hand ein Fass Bier und in der anderen Hand eine Fleischkeule. Und es heißt, fressen, trinken und Weiberei treiben, denn morgen fängt diese Fastenzeit an. Man meint, ich kann sündigen, morgen gehe ich und beichte ich. Wie die Israeliten damals, ja, wenn ich sündige, ich habe noch ein Schaf, dann nehme ich diesen Schaf mit und ist alles erledigt damit. Und diese Herzenseinstellung hatten sie Gott gegenüber und Gott lässt sich nicht veräppeln. Er weiß, ob ein Mensch ihn liebt und mit ihm eine ganze Sache machen will oder nicht. Und hier in Deutschland haben wir unsere auch sogenannten Kirchengläubigen. Das sind Menschen, die keinen echten Glauben besitzen. Sie betrügen sich selbst, indem sie meinen, dass weil sie als Säugling getauft wurden und weil sie mit 14 konfirmiert wurden und weil sie ihre Kirchensteuer bezahlen, obwohl das haben sie von der Liste wohl gekratzt, die meisten sind ausgetreten, damit sie diese Kirchensteuer nicht mehr bezahlen müssen. Aber die meinen, dass sie errettet sind. Ich bin auf genug Beerdigungen hier in Deutschland gewesen. Ich bin in Hühnerzuchtverein, Geflügelzuchtverein und die meisten sind weit über 60 und die sterben langsam aus und dann bin ich häufig auf ihre Beerdigungen und da bekommt man mit, man weiß, was für Menschen das waren. Und das waren nicht Menschen, die gottesfürchtig gelebt haben, viele. Und dennoch steht ein Pfarrer da und sagt anhand der Taufurkunde, dass dieser Mensch errettet ist. Das sind falsche Propheten. Die lehren genau dasselbe, was hier in Jeremia geschrieben steht. Sie stärken sogar die Hand der Gottlosen, weil sie nie konfrontiert werden. Ist es gang und gäbe, dass Menschen in der Landeskirche, teilweise auch in evangelikalischen Kirchen, die kommen da rein und sagen, das ist meine Lebensgefährtin und die sehen kein Problem damit. Und die werden nicht angesprochen. Keiner sagt ihnen, was meinst du, das ist dein Lebensgefährten? Du kommst jetzt hier, um Gott anzubeten und du lebst in der Unzucht? Du lebst in der wilden Ehe? Natürlich soll man das mit Weisheit und Takt ansprechen und in Liebe. Aber wenn man schweigt, dann wie sollen sie wissen, dass das falsch ist? Keiner sagt es ihnen. Es ist eigentlich lieblos, wenn wir Menschen mit ihren Sünden nicht konfrontieren. Denn sie werden eines Tages vor Jesus stehen und sie werden Herr, Herr sagen. Und er wird sagen, warum nennt er mich Herr, Herr? Und meine Werke habt ihr nicht getan. Weicht von mir, ihr Übeltäter, denn ich habe euch noch nie erkannt. Das ist das Schlusswort zum Bergpredigt. Als Amerikaner war es für mich sehr überraschend, als ich nach Deutschland kam und bei der Einschulung der Kinder gesehen habe, dass ein Gottesdienst stattfindet. Und alle stehen rum und singen diese alten Kirchenlieder, diese kostbaren Lieder. Und ich schaue sie alle an und sie kennen diese Lieder auswendig. Und sie singen diese Lieder und diese kostbare Theologie, die ich erkenne und ich denke, wow, das sind tolle Kirchenlieder, die sie da singen, aber sie verstehen überhaupt nicht, was sie da singen. Wo ich zur Miete gewohnt habe, wo ich zuerst nach Deutschland kam, war eine 83-jährige Frau damals. Sie wohnten unten und wir wohnten im ersten Stock. Und wir hatten sie eingeladen einmal zum Kaffeekuchen und sie saß da am Tisch und sie hat gesagt, und sie ist in der Landeskirche groß geworden, muss ich noch dazu sagen, sie hatte Zweiten Weltkrieg voll durcherlebt und sie sagte, Gott kann ich verstehen, aber wozu Jesus? Also das ist der geistliche Zustand Deutschlands. Ob katholisch oder ob landeskirchlich, in den Staatskirchen hören sie fast nie das wahre Wort, sondern ihre Hand wird gestärkt, weiter in der Sünde zu leben. Sie werden nicht mit diesen Sünden konfrontiert. Und das Traurige ist, dass auch in vielen evangelikalischen Gemeinden dass das Gleiche herrscht. Nur das Positive, 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 Positive wird verkündigt, aber das Schlechte, die Sünde, wird nicht konfrontiert. In Jeremia 23, Vers 14 lesen wir, aber bei den Propheten zu Jerusalem habe ich Schauderhaftes wahrgenommen, nämlich Ehebruch und betrügerischen Lebenswandel. Sie stärken die Hände der Bösen, so dass niemand mehr von seiner Bosheit umkehrt. Sie sind mir alle wie Sodomiter geworden und ihre Einwohner wie die von Gomorra. Also wenn er spricht von Sodom und Gomorra, welche Hauptsünde war da zu sehen zu der Zeit? Ich hatte ein Gespräch mit der Pfarrer aus der Landeskirche in unserer Nähe geführt, vor vielen Jahren, wo ich zuerst nach Deutschland kam. Und ich habe ihn gefragt, das war gerade in der Zeit, wo die Landeskirche sich dafür entschieden hatte, gleichgeschlechtliche Ehen zu segnen. Und ich habe ihn gefragt, wie könnt ihr sowas wagen? Ich verstehe das nicht. Und er sagte, etwas aufgebracht, ja, was sollen wir mit allem tun? Sollen wir sie alle einfach verdammen? Und ich habe gesagt, nein, Gott hat uns nicht beauftragt als Gemeinde Jesu Christi, Menschen zu beurteilen oder zu verurteilen. Aber der hat uns beauftragt, sein Wort zu geben. Und ich sagte, und ihr gebt denen eine falsche Hoffnung. Denn sie werden eines Tages vor Gott stehen. Und sie werden gerichtet werden. Denn das ist Gott ein Gräuel. Und du weißt das. Das steht im Alten Testament und im Neuen Testament. Man braucht nur Römer 1 lesen. In Römer 1 steht es klar und deutlich. Es wird bestätigt, genau das, was in Mose steht. Dass wenn ein Mann bei einem anderen Mann liegt, wie bei einer Frau, dass das dem Herrn ein Gräuel ist. Und auch das Gegenteil. Sie stärken die Hand von den Gottlosen, indem sie sagen, das ist okay, was ihr tut. Friede, Friede, und es gibt keinen Frieden. All dies ist auf den falschen Propheten zurückzuführen, die Menschen eine falsche Hoffnung geben. Und es ist nichts anderes jetzt wie damals. In Deutschland herrscht genau denselben geistlichen Zustand wie zur Zeit Israels. Fast jeder Deutsche hat eine Bibel zu Hause. Die haben Zugang zum Wort, aber sie lesen nicht darin. Wie sollen wir die Kirchengläubigen hier in Deutschland mit dem Evangelium Jesu Christi erreichen? Indem wir anfangen, so zu predigen, wie die Propheten zu Israel gepredigt haben. Und wie Johannes der Täufer gepredigt hat. Und wie Jesus gepredigt hat. Und wie die Aposteln gepredigt hat. Wir müssen so das Wort verkündigen und nicht, wie es heutzutage verkündigt wird. Wir kommen jetzt zum zweiten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich die Botschaft eines Propheten. Und jetzt schlagen wir Jeremia Kapitel 26 nochmal auf. Ein Hauptmerkmal der Botschaft eines Propheten ist, er spricht im Namen Gottes. Er sagt, so sagt Jahwe, so sagt Gott. Was bedeutet es, in dem Namen des Herrn zu reden? Die Propheten behaupteten, eine Botschaft direkt von Gott empfangen zu haben und sie haben in dem Namen von Gott gesprochen. 170 Mal steht in dem Buch Jeremia, Allein in Jeremia 170 Mal steht es geschrieben, spricht der Herr, spricht Jahwe. Also Jeremia hat immer wieder gesagt, so sagt der Herr. So spricht Jahwe, der Herr. In Jeremia 26, Vers 8 lesen wir, was der Herr geboten hatte, das verkündige ich. Und dann in 26, Vers 12 lesen wir, der Herr hat mich gesandt. Also Jeremia hat klar und deutlich behauptet, dass sein Wort ein Wort des Herrn sei. Öfter sage ich zu einem von unseren vier Kindern, geh und sag dem anderen Kind, dass Papa will, dass er dies oder jenes tut. Und sie gehen dahin und sagen es, die kommen runter und ich sage, wo sind sie? Ja, die hören nicht. Ich sage, hast du gesagt, Papa hat gesagt? Nein. Ich sage, dann geh nochmal zurück und sage, Papa hat gesagt, dass sie das tun sollen. Und dann gehen sie nach oben und sagen, Papa hat gesagt, und natürlich kommen sie sofort. Weil das bedeutet etwas in unser Haus. Wenn Papa was gesagt, dann wird es auch getan. Wie viel mehr sollten wir sagen, Gott hat gesagt, wenn wir etwas verkündigen. Aber wie wird es heutzutage verkündigt? Anstatt zu sagen, Gott hat gesagt, sagen wir, ich finde es nicht richtig. Oder ich denke, es wäre besser. Oder meiner Meinung nach. So haben die Propheten nicht geredet. So hat Jesus nicht geredet und so haben die Apostel nicht geredet. Und Paulus hat Timotheus aufgefordert, nicht so zu reden. Er hat ihm gesagt, predige das Wort, sei bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Denn die Zeit wird kommen, wenn die Menschen die Wahrheit nicht hören wollen und werden sich aufhäufen Lehrer, die nur das verkündigen, was in den Ohren kitzelt. Du aber, Mann Gottes, predige das Wort. Verbringe deinen Dienst. Tue das Werk eines Evangelisten. Und er nennt das ein Werk, Arbeit, ein Evangelist zu sein. Es ist nicht etwas, was nur von alleine geschieht. Es ist Arbeit. Es ist wichtig für uns, ganz klare Stellung zu nehmen zu dem, was Sünde ist in der jetzigen Zeit, damit das Gewissen von Menschen angesprochen wird. Paulus spricht über seine eigene Bekehrung in Römer 7 und hat gesagt, ich hätte nicht gewusst, was Sünde ist, wenn ich nicht gelesen hätte, du sollst nicht begehren. Paulus könnte seine Hand zurückhalten vom Stehlen, er konnte seine Lippen zurückhalten vom Lügen, aber er konnte sein Herz nicht zurückhalten vom Begehren. Und es war ihm klar, ich bin ein sündiger Mensch, weil ich begehre und das kann ich nicht, ich komme nicht an das Herz dran, um das zu ändern. Ein zweites Merkmal bei einem Mann Gottes ist, dass er konfrontiert Menschen mit ihren Sünden und Gottes Gericht. Achte auf Kapitel 26, Vers 2. Gott spricht zu Jeremia und sagt, rede all die Worte, die ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden, lass kein Wort weg. Und in sehr vielen Gemeinden heutzutage spielen sie Tabu auf der Kanzel. Kennt ihr das Spiel Tabu? Man versucht, etwas zu erklären, ohne eine Liste von Worten, die auf der Karte sind, zu benutzen. Und sobald du ein verbotenes Wort, was Tabu ist, verwendest bei der Erklärung, dann muss die andere Mannschaft dran. Und sie spielen dieses Spiel Tabu. Die versuchen, das Evangelium zu verkündigen, ohne Worte wie Buße, Sünder und so weiter. Und sie rufen Menschen auf, sich für Jesus zu entscheiden, aber sie wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Und er sagt ihnen, lass kein Wort weg von all dem, was ich dir geboten habe, zu verkündigen. Und wo Paulus anfing, sein Evangelium zu verkündigen, Römer 1, 18 bis Kapitel 3, Vers 20, verkündigt er, dass alle Menschen ohne Ausrede, ob Jude oder Heide, ob mit Bibel oder ohne Bibel aufgewachsen sind, stehen alle ohne Ausrede völlig überführt vor einem heiligen Gott. Und sie haben kein Mittel, um sich selbst zu retten, denn kein Fleisch wird durch das Gesetz gerettet. Steht da Römer 3, Vers 20. Und dann kommt die gute Nachricht. Römer 3, 21 bis 26, das ist meine Lieblingspassage in der gesamten Schrift, wo es steht, damit Gott gerecht sei und derjenige sei, der den Menschen gerechtfertigt. Also was für eine tolle Abschnitt der Schrift. Aber es kommt erst an der zweiten Stelle. An der ersten Stelle kommt die Not. damit man versteht, wozu er einen Retter braucht. Jesus ist absolut bedeutungslos, wenn wir nicht verstehen, dass wir ein Problem haben. Wie kann er uns erlösen von etwas, wo der Mensch meint, ich bin gar nicht gebunden? Es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass wir alles verkündigen sollen. Kein Wort sollen wir weglassen von all dem, was geschrieben steht. Paulus spricht von seinem Evangelium in Römer 2, Vers 16 und sagt, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Und auf das Kreuz zeugt von beiden. Es zeugt von der Gerechtigkeit Gottes, von seinem heiligen Natur, aber auch von seiner Liebe. Beides wird mit dem Kreuz bezeugt. Das sagt Paulus in Römer 3. Er sagte, damit Gottes Gerechtigkeit geoffenbart wird, ist Jesus gestorben. Die ganzen Sünden, die bis dahin vergeben wurden, in den Heiligen im Alten Testament, wurden endlich am Kreuz bezahlt. Und damit zeigt Gott, dass er ein heiliger Gott ist, dass alle diese Sünden mussten bezahlt werden. Und an dem Tag waren sie endlich bezahlt. Die Rechnung wurde bezahlt. Also das Kreuz Jesu Christi offenbart beides, den Zorn Gottes und die Gnade Gottes. Und wir müssen auch beides verkündigen. Ich habe einen Bekannten und ich habe mit ihm über ein Jahr die Schrift betrachtet und ich habe ihn am Anfang einfach gefragt, was ist dein Bild von Gott? Und er hat mir erzählt, ja, ich weiß, dass es einen Gott gibt, weil einmal habe ich meinen Führerschein verloren und ich wusste, ich sollte nicht mit dem Führerschein fahren, aber einmal musste ich und dann bin ich gefahren und ich wurde nicht erwischt, weil ich gebetet hatte, dass ich nicht erwischt werde. Und ich habe gesagt, der hat eine mangelhafte Perspektive von Gott. Und ich sagte, okay, wir müssen mit den 10 Geboten anfangen. Und ich habe ihn 2. Mose 20 aufgeschlagen und ihm gebeten, diese 10 Geboten einfach laut vorzulesen. Und sein Kopf hing mir und tiefer und tiefer und tiefer. Und ich habe ihm gesagt, was ist los? Und er sagte, das ist schwer, das zu halten. Und ich sagte, das ist nicht schwer, das ist unmöglich. Keine von uns schafft das. Und deswegen brauchen wir Gnade. Deswegen brauchen wir Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, beides zu verkündigen. Kein Wort wegzulassen von all dem, was Gott uns befohlen hatte, zu verkündigen. Und wir predigen nicht nur das Positive, sondern auch das Negative. Das Entweder-Oder des Evangeliums verkündigen wir auch. Drittens, ein Prophet vertritt Gottes Sicht der Dinge. Ein Prophet Gottes spricht in Gottes Namen, er konfrontiert Menschen mit ihren Sünden und Gottes Gericht und ein Prophet trägt Gottes Last. Wir lesen hier in Jeremia Kapitel 23, Vers 33 folgendes. 23, Vers 33. Gott spricht zu Jeremia und sagt, und wenn dieses Volk oder ein Prophet oder ein Priester dich fragt, was ist die Last des Herrn, dann sage zu ihnen, ihr seid die Last. Das ist so ein Wortspiel hier im Text. Ich glaube, dass die Elberfelder das hier an dieser Stelle richtig gut übersetzt hat. Last des Herrn damals war, was Gott auf dem Herzen hat. Und er sagt, Jeremia, wenn das Volk oder ein Priester oder ein Prophet kommt zu dir und sagt, Jeremia, was hat Gott auf dem Herzen? Welche Last hat er? Hat er ein Wort für uns? Welche Botschaft hat Gott für uns? Was hat er einfach auf dem Herzen? Er will sagen, ihr seid seine Last. Ihr seid seine Bürde. Wenn wir Maleachi Kapitel 1 aufschlagen würden, in der Luther-Übersetzung steht 1,1, dies ist die Last, die der Herr angekündigt für Israel durch Maleachi. Diese Botschaft. Und da wissen wir, was diese Last war. Selbst nach 70 Jahren Gefangenschaft sind sie zurück in das Land wieder. Tempel wieder aufgebaut. Mauern wieder aufgestellt. Und sie sagen, was nützt es, Gott zu dienen? Was bringt es? Maleachi Kapitel 2, Vers 17 und dann in Kapitel 3 nochmal. Und dann haben sie Gott blinde und lahme Tiere geopfert. Und Gott sagt, das ist mir eine Last, was ihr tut. In Jeremia 20, Die Verse 7 und 9 haben wir ein Beispiel von dieser Last in dem Leben von Jeremia. Das Wort Gottes ist eine schwere Last, weil wir seine Sicht der Dinge vertreten müssen. Die Welt denkt nicht wie Gott, die Welt sieht nicht wie Gott. Und wir müssen seine Sicht der Dinge vertreten. Und er sagt hier in Vers 7, Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinem Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten oder in mir zu halten. Ich kann nicht mehr. Ich muss es verkündigen. Das heißt, Jeremia hat sich vorgenommen, nicht mehr im Namen des Herrn zu reden, weil es hat nur diese Auswirkung gehabt. Die ganze Stadt war gegen ihn. Alle haben gespottet. Die haben gesagt, ach, hier kommt Jeremia wieder. Keiner wollte ihn sehen, keiner wollte ein Wort von ihm hören, weil es alles negativ war. Und er sagt, aber es war vergeblich. Ich habe mich bemüht, nicht mehr zu reden im Namen des Herrn, aber sein Wort war wie ein Feuer in mir. Ich konnte es nicht mehr in mir halten. Ich musste es loswerden. Er tritt Gottes Sicht der Dinge. Und viertens, ein Mann Gottes vertraut auf das Wort des Herrn. In Jeremia 23, die Verse 28 und 29 lesen wir Folgendes. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Ich habe mit Carsten vorhin gesprochen, nach der Predigt heute Morgen, und er hat genau das gesagt. In der jetzigen Zeit ein Hauptproblem in den Gemeinden ist, dass wir vertrauen dem Wort Gottes nicht mehr. Wir glauben nicht, dass es die Kraft hat, Menschen zu bekehren. Dadurch, dass Gott durch seinen Geist Menschen durch eine schlichte, einfache Verkündigung des Wortes rettet. Aber was sagt Paulus? Paulus sagte, ich kam zu euch in Korinth mit Furcht und Zittern. Und ein Grund dafür war, er wusste, dass das Evangelium den Juden ein Ärgernis ist und den Heiden, den Römern und den Griechen eine Torheit ist. Und er sagte, aber ich habe mich fest dafür entschieden, nichts anderes unter euch zu wissen, außer nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und das haben wir verkündigt. Und ihr seid dadurch zum Glauben gekommen. Und er sagt, das war Gottes Werk, nicht meine Zunge. Gott hat durch eine schlichte, einfache Predigt euch bekehrt und zu sich gezogen. Und so sollen wir auch schlicht und einfach das Wort weitergeben und Gott vertrauen, dass er durch sein Wort wirkt. Heißt das, dass wir die Abschnitte auswendig lernen müssen und von Martin Luther 1912 zitieren müssen oder sonst was? Nein. Das heißt, dass der Inhalt des Wortes, diese Botschaft, müssen wir klar und deutlich auch in eigenen Worten weitergeben können. Das ist, was damit gemeint ist. Fünftens. Ein Mann Gottes weist die falschen Propheten zurecht. In Kapitel 28, die Verse 15 bis 17, sehen wir ein Beispiel davon. Jeremia stand gegen die falschen Propheten, die geredet haben. Und hier ist ein Beispiel davon, Kapitel 28, Vers 15. Und der Prophet Jeremia sagte zu dem Propheten Hanania, höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, sondern du hast dieses Volk auf eine Lüge vertrauen lassen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich werfe dich vom Erdboden weg. Dieses Jahr wirst du sterben, denn du hast ungehorsam gegen den Herrn gepredigt. Und der Prophet Hanania starb in demselben Jahr im siebten Monat. Das ist klar, wir haben solche Offenbarungen nicht und sagen Menschen nicht, du wirst dieses Jahr sterben. Aber wir widerstehen der Irrlehre. Genau wie die Propheten es getan haben, genau wie die Aposteln es getan haben. Und Paulus fordert Timotheus auf, genau dasselbe zu tun, obwohl das Timotheus nicht lag. Das lag Timotheus nicht. Der war nicht von einer überdimensionalen Persönlichkeit. Paulus musste ihn ermahnen, mutig zu sein, weil von Natur aus war er das nicht. Aber er sagt ihm, du sollst Menschen verbieten zu reden. Zu Titus sagt ihn, du musst den Mund von gewissen Menschen stopfen, denn sie kehren ganze Häuser um. Ein Mann Gottes muss genug Mut besitzen, Gottes Sicht der Dinge zu vertreten und auch die, die ihr Lehre verbreiten, auch zu konfrontieren. Er weist die falschen Propheten zurecht und sechstens, er tröstet die Gerechten und verspricht Heil den Bußfertigen. Es ist nicht nur ein negatives Dienst. Wir dürfen denen, die sich überführen lassen von Gott, Trost und Heil predigen und sie stärken in diesem Glauben und trösten. Und da ein Beispiel davon wäre in Jeremia Kapitel 17, die Verse 7 bis 8. Es steht hier, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. An welchem Psalm erinnert diese Aussage hier? Psalm 1. Im Psalm 1 steht genau dasselbe da. Und er sagt, genau das, was im Psalm 1 geschrieben steht durch den Propheten David, das wird bei euch der Fall sein. Und das sagt er zu Menschen, die unmittelbar davor standen, in die Wegführung zu gehen. Gottes Urteil ist schon gefallen. Die müssen nach Babylon. Die müssen ihre Heimat verlassen, wegen der Gottlosigkeit des Landes. Und dennoch spricht er ihnen tröstende, liebevolle Worte und stärkt sie im Glauben. Also wir haben die Botschaft eines Propheten gesehen, wie er predigen soll und was er predigen sollte, dass er kein Wort weglassen sollte von all dem, was Gott ihm gegeben hat, zu sagen, der soll Gottes Sicht der Dinge vertreten und so weiter. Und jetzt zum Schluss möchte ich die Einstellung eines Propheten betrachten mit euch. Und schlagt bitte Kapitel 26 nochmal auf. Ich habe vorhin gesagt, dass Jeremia stand vor dem sicheren Tod hier, weil er steht vor dem König Joachim. Und diese Geschichte in Kapitel 26, in den Versen 20 bis 23, das, was ich euch gesagt habe, dient als Einschub hier, chronologisch gesehen. Dieser Einschub wird da gegeben, um zu sagen, in welche ernste Lage Jeremia sich befand. Weil er steht vor demselben König, der kurz davor einen anderen Propheten, der dasselbe verkündigt hatte wie Jeremia, mit so viel Eifer hat ihn umgebracht. Der hat diesen Männer geschickt nach Ägypten, die haben ihn angepackt, zurückgeschleppt und er hat ihn dann getötet in seiner Gegenwart und hat ihn nicht mal begraben. Es sei denn, dass sich diese steht hier auf die Gräber der Kinder des Volkes. Es scheint, als ob er gar nicht begraben wurde. Und so der Punkt hier ist dass Jeremia geht den sicheren Tod entgegen und verkündigt trotzdem das Wort. Wir lesen hier, wie die Einstellung von Jeremia sehen wir in Vers 14. Es steht hier, ich aber sehe, ich bin in eurer Hand. Tut mit mir, wie es gut und recht ist in euren Augen. Doch sollt ihr eindeutig wissen. Und so redet ein Prophet. Und da sollte seine Herzenseinstellung sein. Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber eins sollt ihr wissen. Ihr werdet Rechenschaft dafür geben müssen. Und diese Herzenseinstellung kann man nur dann haben, wenn man Gott vertraut. Und es ist klar, dass nicht alle Heiligen haben Gott immer vertraut. Es gab Schwankungen in ihrem Leben. Denk an David. Er ist auf der Flucht von Saul. Und dann kommt er zu diesem heidischen König und stellt sich vor, als ob er ein Wahnsinniger wäre und spukt und alles Mögliche. Warum? Weil er Angst hat. Er dachte, er bringt mich um und ich muss so tun, als ob ich ein Verrückter bin, dass ich am Leben bleibe. Bei Abraham, er hat gelogen und gesagt, das ist meine Schwester. Der war unsterblich. Bis er nachkommen hat, kann er gar nicht sterben. Durch Sarah. Weil Gott hat ihm gesagt, ich werde deine Nachkommenschaft vermehren und zahlreich machen. Er ist unsterblich, bis er Kinder bekommt. Aber da hat er einen schwankenden Glauben gezeigt. Also es ist möglich, dass wir als Christen, dass es eher wie so fast wie eine Achterbahn ist, dass wir manchmal vertrauen wir Gott, manchmal nicht. Aber diese Predigt soll dazu dienen, dass wir Mut fassen und auch von den positiven Vorbildern im Alten Testament lernen, wie wir auftreten sollen, auch wenn es so viel Gegenwind gibt. Auch wenn die ganze Gesellschaft gottlos wird, wir sollen Gottes Sicht der Dinge weiterhin vertreten mit viel Mut und viel Vertrauen, dass Gott uns, vielleicht rettet er uns, vielleicht nicht. Vielleicht lässt er uns. Du hast ein Beispiel hier, genau wie im Neuen Testament. Zwei Aposteln waren genommen, Jakobus wurde enthauptet, Petrus wurde gerettet. Und hier siehst du, Uriah wurde getötet, Jeremia wurde gerettet. Und es ist genau das Gleiche. Gott entscheidet darüber. Und wir vertrauen ihm. Unser Leben ist in seinen Händen. Aber diese Einstellung im Alltag zu bewahren, das fordert was? Dass wir die Schrift lesen. Dass wir nachsinnen über diese Glaubensvorbilder. Wir werden im Neuen Testament dazu aufgefordert. Ist das euch aufgefallen? In Jakobus Kapitel 5 ist ein Befehl. Es steht, nehmt euch die Propheten als Vorbilder. Es steht da, lasst uns kurz diesen Text betrachten, denn es gibt sehr viele in der jetzigen Zeit, die meinen, dass das Alte Testament uns nichts zu sagen hat. Und Jakobus sagt doch, in Jakobus Kapitel 5, Vers 7 steht, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld, stärkt euer Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Und das ist genau das, was wir tun heute Abend. Wir nehmen uns zum Vorbild die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Wir sollen genau wie sie geduldig sein und weiterhin mutig das Wort weitergeben. Ich habe am Anfang der Predigt heute Abend gesagt, wir sollen lernen, wie wir Menschenfurcht bekämpfen sollen. Und das soll bekämpft werden, indem wir Gott mehr fürchten, als wir die Menschen fürchten. Und wir sollen ein bisschen Zeit nehmen jetzt und sehen, was Gott Jeremia am Anfang seines Dienstes gesagt hat. In Jeremia Kapitel 1, 17 bis 19, es ist genau das gleiche wie Paulus. Paulus sagte, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigen sollte. Wehe mir, denn Gott hat mich dazu berufen, ich muss es predigen. Und 1, 17 bis 19 hier steht: Du aber, gürte deine Hüften, mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Und ich, siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, für die Könige von Juda, für seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Und in Jeremia 15, Vers 19 bis 21 lesen wir Ähnliches. Gott stärkt ihn. 15, Vers 19. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst. Und wenn du Edles vorbringst und nicht Gemeines absonderst, Entschuldigung, meine Augen spielen verrückt hier, ich muss nochmal diesen Vers lesen, Vers 19. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst. Und wenn du Edles vorbringst und nicht Gemeines absonderst, sollst du wie ein Mund, mein Mund sein. Sie sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren.
Und ich werde dich für dieses Volk zu einer festen, ehernen Mauer machen, und sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht überwältigen. Gott sagte, das Volk darf zu dir umkehren, aber du darfst nicht zu dem Volk umkehren. Versteht ihr, was er damit sagen will? Du darfst nicht Sympathie und Mitleid für das Volk haben und dich auf ihre Seite stellen. Du bleibst stur auf dieser Linie. Und wir haben gesehen, dass Jeremia über 40 Jahre dieselbe Botschaft verkündigt hat. Man sieht das zum Beispiel in Jeremia 25, steht da, zu der Zeit hat er 23 Jahre dasselbe gepredigt, steht hier. In 25,1 steht es, das Wort, das zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Joachims, das ist 605 vor Christus, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, das ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, dass der Prophet Jeremia zum ganzen Volk Juda und zu allen Bewohnern von Jerusalem redete. Und er sagte, vom 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis auf diesen Tag, jetzt schon 23 Jahre, ist das Wort des Herrn zu mir geschehen. Und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend, aber ihr habt nicht gehört. Und wir sehen hier, dass Jeremia, trotz des Widerstandes, ist er über einen längeren Zeitrahmen dem Herrn treu geblieben. Und er hat seine Botschaft nicht ändern. Auch wenn es nicht angenommen wurde. Und das ist genau das Problem in der jetzigen Zeit. Viele meinen, ja, die Menschen lehnen es ab. Offensichtlich ist etwas falsch. Wir machen etwas falsch oder sonst was. Und sie verstehen nicht, wie das menschliche Herzen ist. Und dass die Bekehrung ein Wunder Gottes ist, dass er in seiner Souveränität in seinen Auserwählten bewirkt. Durch seine Berufung, ein wirksamer Ruf, durch die Verkündigung des Evangeliums oder im Einklang mit der Verkündigung des Evangeliums. Und sie fangen an, Kompromisse einzugehen. Ich weiß, dass Gott hat nicht jeden Einzelnen von uns berufen, einen Dienst auf der Kanzel zu haben oder als Prophet in diesem Land aufzutreten. Aber Gott will, dass jeder von uns Stellung nehmen und uns ganz und gar auf seine Seite stellen im Alltag, damit das Gewissen des Volkes hier in Deutschland wachgerüttelt wird, denn sie schlafen, sie meinen, dass sie errettet sind, sind es aber nicht. Sie sind religiös. Sie gehen jedes Jahr zum Oster, gerade zu dieser Jahreszeit werden die Kirchen voll sein. Aber die sind nicht errettet, die meisten von ihnen. Die Früchte in ihrem Leben bezeugen von ihrem Unglauben, nicht von ihrem Glauben, sondern von Unglauben. Wir sollen zum Schluss der Predigt heute Gott bitten, dass er uns hilft, uns ganz und gar auf seine Seite zu stellen. Und ich möchte heute die Predigt schließen mit Jeremia 9, die Verse 22 bis 25. Ich habe versucht, euch ein Röntgenbild von diesem kostbaren Buch der Bibel zu geben. Wir haben viel hin und her geblättert in diesem Buch. Und hier ist ein ganz toller Abschnitt, womit wir abschließen können heute. Jeremia 9, Vers 22. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt und auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Lass uns beten jetzt, und unter anderem wollen wir beten, dass Gott in der jetzigen Zeit solche mutige Männer Gottes aufstehen lässt, wie Martin Luther es war. Und dass wieder hier in Deutschland es solche mutige Menschen gibt, die bereit sind, wenn es nötig ist, auch für das Evangelium zu sterben. Lass uns beten.